Wer war eigentlich die erste überregionale deutsche Zeitung mit Internet? Und welche ist die letzte, deren Inhalte bis heute alle kostenfrei zugänglich sind? Die Antwort lautet in beiden Fällen die Taz natürlich. Mein Name ist Ann-Kathrin Liedtke und ich bin für Taz zahlig zuständig. Das ist das freiwillige Online-Bezahlmodell der Taz und unsere Antwort auf die Paywall. Wenn Sie die Idee des solidarischen Bezahlens im Netz gut finden und mehr wissen wollen, besuchen Sie uns doch einfach auf taz.de/zahlig.
Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten.
Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
Lassen Sie eine Zwischenfrage zu.
Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
Hallo, hier ist der Bundestalk, der politische Podcast der Taz. Die Koalitionsverhandlungen sind mitten am Laufen, die Arbeitsgruppen haben getagt. Jetzt sind die ganzen Ergebnisse bei der Steuerungsgruppe, die das zusammenfügen soll. Und entgegen dem, was sie ursprünglich wollten, dass da gar nichts rausdringt, ist praktisch alles rausgedrungen. Das heißt, man kann eigentlich sämtliche oder fast sämtliche Arbeitsgruppenpapiere in der Form, wie sie derzeit da sind, jetzt schon lesen. Wir wollen uns heute beschäftigen, insbesondere, aber nicht nur mit dem Papier zu Innenrecht, Migration und Integration. So ist das Arbeitspapier der Arbeitsgruppe überschrieben. Mein Name ist Bernd Pickert, ich bin aus der Auslandsredaktion der Taz und Teil des Moderationsteams vom Bundestag. Und bei mir sind heute
Dina Riese, ich leite das Inlandsressort der Taz.
Konrad Litschko, ich bin momentan im Rechercheressort der Taz.
Frederik Eickmanns, ich kümmere mich im Inlandsressort um Migration und Integration.
Super, dass ihr da seid. Erste Frage, man kann das jetzt alles nachlesen, was da drin steht. Was hat euch daran am meisten überrascht?
Ich weiß gar nicht, ob mich so besonders viel überrascht hat. Es ist so ein bisschen, ne, die Richtung, die man da so rauslesen kann, ist, was man so ein bisschen eigentlich befürchtet hat, es gibt viel Rückschritt. Überrascht bin ich davon, dass aus diesen ersten Verhandlungsrunden doch tatsächlich noch so wahnsinnig viel Uneinigkeit ist. Also in manchen Papieren ist wirklich alles, sind große Teile des Papiers entweder blau oder rot, also entweder Forderungen, die nur die Union möchte oder nur die SPD.
Geht mir ähnlich. Also man hatte ja nicht erwartet, dass da jetzt ein großer progressiver Aufbruch stattfindet. Das ist aber so wenig ist, das hat mich dann vielleicht doch überrascht. Und vor allen Dingen auch diese Zeiten, in denen wir uns befinden, hybride Bedrohung, das, wie wenig Antworten oder wie wenig unterlegt diese Antworten sind, hat mich dann auch überrascht, was diesen Bereich innere Sicherheit angeht.
Ich habe mich bisher ja hauptsächlich mit der Flüchtlingspolitik beschäftigt. Und da stecken eine Menge Gemeinheiten gegenüber Flüchtlingen drin. Was mich aber wirklich überrascht hat, auch in der, naja, weil es eben eine besondere Gemeinheit ist, ist, dass jetzt humanitärer Aufenthalt, also Zeit, die jemand zum Beispiel in Deutschland verbringt, während sein Asylverfahren noch läuft, dass die nicht mehr angerechnet werden soll, das will zumindest die Union, auf dann die Zeit, die als Frist gilt, um eingebürgert zu werden. Das heißt zum Beispiel auch, dass die ukrainischen Flüchtlinge, die 2022 nach Deutschland gekommen sind und jetzt ungefähr 2-3 Jahre in Deutschland sind, dass die sich nicht in 2-3 Jahren einbürgern lassen könnten, wie sie es bisher hätten können, wenn das so umgesetzt wird.
Bleiben wir doch direkt mal bei dem ganzen Migrationsthema. Irgendwie schien das ja auch nach den Vorstößen von Merz im Wahlkampf und nach dieser berühmten mit der AfD-Fraktion durchgezogenen Abstimmung zum 5-Punkte-Plan im Bundestag so der Punkt, wo Merz jetzt Stärke zeigen muss, wo er zeigen muss, die Wende kommt mit mir wirklich, nachdem ich schon bei Schuldenbremse umgefallen bin und exakt das Gegenteil von dem mache, was ich vorher gesagt habe, wenigstens in den Punkten starkes Signal. Wie weit findet sich das in der Form wieder, Freddy?
In großen Teilen, würde ich sagen, hat sich die Union da tatsächlich durchgesetzt. Die SPD steht bei den krassesten Forderungen von CDU und CSU gerade noch ein bisschen auf der Bremse. Es gibt durchaus Punkte, die noch umstritten
sind. Was sind denn die krassesten Forderungen?
Die krassesten wären zum Beispiel Asylverfahren in Drittstaaten auszulagern. Das würde dann bedeuten, dass wenn jemand nach Deutschland kommt und dann um Asyl bittet eben, dass die Person ausgeflogen würde in irgendein anderes Land, da ein Asylverfahren durchläuft und auch wenn das positiv beschieden wird, dann da bleiben soll.
Ist doch so wie das britische Ruanda-Modell eigentlich, was in Großbritannien regelmäßig scheitert.
Das ist das Ruanda-Modell im Endeffekt. Man könnte es auch vergleichen mit dem, was Italien in Albanien versucht. Es gibt überall kleine Unterschiede in Detailfragen. Genau, aber das geht alles in diese Richtung. Und man sieht bei beidem auch schon, dass das extrem schwierig ist, dass das nicht besonders gut funktioniert, dass das wahnsinnig teuer ist. Das sieht man vor allem hat man in Großbritannien gesehen. Und in Italien kann man jetzt gerade eben beobachten, dass das juristisch immer wieder kassiert wird von den Gerichten, eben weil es massive Auswirkungen hat auf den Schutz, den diese Leute ja nach verschiedenen Gesetzen, nach den Asylgesetzen eben haben oder bekommen sollen.
Was glaubt ihr, warum? Ich meine, tatsächlich die Erfahrungen, wo das bis jetzt versucht wurde, eben in Großbritannien ist es aus verschiedenen Gründen immer wieder gescheitert. Einerseits rechtliche, andererseits aber auch praktische. Italien scheitert mit Albanien regelmäßig an den eigenen Gerichten, die immer wieder sagen, geht nicht, geht nicht, geht nicht, dürft ihr nicht, holt die Leute zurück. Warum versuchen die das jetzt trotzdem in Deutschland durchzubringen, sowas?
Weil in diesem ganzen Bereich eine Sache dominant ist und das ist Symbolpolitik. Es geht total stark darum, Zeichen zu setzen. Ja, es geht total stark darum, irgendwie Handlungsfähigkeit, Konsequenz, Durchsetzungsstärke zu zeigen und zu sagen, wir machen jetzt was. Und das sieht man, finde ich, auch. Ja, die Union sagt ja sozusagen, das ganz obergeordnete Ziel ist, irreguläre Migration begrenzen. Und dann möchte sie lauter Dinge abschaffen, die Ampel gerade erst eingeführt hat. Also das sieht man auch. Es gibt so ganz viele Angriffe auf progressive Errungenschaften, die wenigen, die es in der Ampelzeit ja durchaus auch gab, die SPD, also der künftige wahrscheinliche Koalitionspartner, mit eingeführt hat, die sofort wieder rückabgewickelt werden sollen. Also es sollen nicht nur Gemeinheiten eingeführt.
Was denn zum Beispiel?
Naja, zum Beispiel sowas wie das Chancenaufenthaltsrecht. Dass also Menschen, die schon lange geduldet hier sind, ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten, gute Integrationsleistung gezeigt haben und so, dass die einen Aufenthaltstitel auf Probe bekommen und wenn das alles gut funktioniert, dann auch bleiben dürfen. Oder so Sachen wie einen verpflichtenden Rechtsbeistand für Menschen in Abschiebehaft, das hat die Ampel eingeführt. Da ist die SPD jetzt auch einverstanden damit, das wieder abzuschaffen, anders als beim Chancenaufenthaltsrecht. Und das, obwohl total klar ist, dass Abschiebehaft, ja, das ist ein massiver Eingriff in Grundrechte, das Grundrecht auf Freiheit, eines der ganz bedeutenden Grundrechte. Und in extrem vielen Fällen, wenn sie angewandt wird, ist sie rechtswidrig. Also Rechtsanwalt Peter Fahlbusch, einer der Abschiebehaft-Experten in Deutschland, der zählt seit 2001 bei seinen Fällen. Und in über 50% der Fälle, die er vertritt, war rechtswidrige Abschiebehaft angeordnet. Und all diese Dinge sozusagen will die Union rückabwickeln und das, obwohl Dinge dabei sind, die extrem gute Instrumente zur Reduzierung irregulärer Migration sind. Ne? Also sowas wie das Chancenaufenthaltsrecht, das ja reguläre also sozusagen Menschen in den Arbeitsmarkt bringt als reguläre Fachkräfte, die wir ja dringend brauchen. Oder auch sowas wie die Westbalkan-Regelung, wo jetzt kurioserweise im Sondierungspapier stand, einschränken und in diesen Papieren.
Das musst du kurz erklären, was ist die Westbalkan-Regelung?
Das ist eine Regelung, dass Menschen aus bestimmten Ländern vom Westbalkan, wenn sie ein Jobangebot hier in Deutschland haben, herkommen dürfen, auch ohne die Bestimmung für Fachkräftemigration zu erfüllen. Die Ampel hat das ausgeweitet, weil es ein Erfolgsmodell ist, weil es sozusagen, es bringt Menschen hier in Arbeit, die dann nicht herkommen und hier einen Asylantrag stellen, sondern ganz regulär herkommen als Arbeitskräfte. Und das möchte die Union wieder einschränken. Und so, das heißt, man sieht, es geht nicht wirklich darum, Probleme zu lösen, sondern es geht so, long story short, jetzt habe ich ein bisschen lang geredet, es geht darum, Härte zu zeigen, Stärke zu zeigen und so weiter und nicht wirklich um Problemlösung.
Da sehe ich aber durchaus ein Risiko, was auch die Union da eingeht. Denn diese Ankündigung, diese Symbolpolitik, gerade am Beispiel Drittstaatenregelung, das kann ja im Grunde nur enttäuscht werden. Also weil die Frage ist, wer macht da mit? Welche Staaten beteiligen sich da? Wen kann man da überhaupt, wenn das mal so weit käme, überhaupt hinschicken? In welcher Größenordnung? Das heißt, das wird nicht der Gamechanger sein, wenn sich das überhaupt jemals umsetzen lässt. Das heißt, was produzieren wir da? Wir produzieren Enttäuschung wieder, was am Ende dann wahrscheinlich irgendwie Auftrieb wieder für die AfD und andere gibt. Das heißt, es ist eigentlich auch strategisch nicht klug. Jetzt hat sich Merz im Wahlkampf halt so aus dem Fenster gelehnt mit seinen Plänen. Wir können auch gleich nochmal über die Zurückweisung reden, wo wir vor dem gleichen Problem stehen. Wo auch gesagt wurde, wir lassen hier keinen mehr rein, ob die Nachbarstaaten das wollen oder nicht. Jetzt haben die Nachbarstaaten schon gesagt, ja gut, so einfach geht's nicht. Wir werden die nicht alle einfach aufnehmen, wenn ihr die nicht reinlassen wollt. Das heißt, das wird so auch nicht funktionieren und das wird auch an rechtliche Grenzen stoßen. Und dieses Hoffen, Setzen auf Symbolpolitik, die man am Ende nicht umsetzen kann, finde ich, ist ein großes Risiko mindestens.
Das ist auf jeden Fall eine gute Idee, dass wir über die Rückweisung an den Grenzen sprechen, weil die waren ja der Kern von dem, was Merz gefordert hat, nämlich alle, die nach Deutschland kommen oder an die deutschen Grenzen kommen und da um Asyl bitten, die einfach zurückzuschicken. Genau, das ist aus verschiedenen Gründen problematisch und wird wahrscheinlich nicht so funktionieren, wie die Union das angekündigt hat und vielleicht auch gar nicht so, wie es jetzt eben in diesem Papier aus dieser Arbeitsgruppe steht. Das liegt an zwei großen Gründen. Es gibt einmal eine rechtliche Ebene, wo es eben Probleme gibt, einfach weil Deutschland an das EU-Recht oder das europäische Recht gebunden ist. Deutschland ist Teil des Dublin-Systems. Das bedeutet, dass es verpflichtet ist, den Asylantrag von allen Menschen, die herkommen, zu prüfen. Auch wenn eigentlich schon klar ist, dass ein anderes Land zuständig sein wird, muss Deutschland trotzdem prüfen. Und genau das ist ja das, was im Fall von so einer Rückweisung nicht mehr passieren würde, sondern man will den Leuten einfach die Tür vor die Nase zu knallen, sozusagen. Das ist die rechtliche Ebene, wo die Frage ist, ob nicht einfach Gerichte das ganz schnell kassieren würden, am Ende eventuell der Europäische Gerichtshof. Und dann gibt es aber noch die politische Ebene, das hast du gerade schon angesprochen, Konrad. Das ist einfach die Nachbarstaaten, wenn man das jetzt irgendwie rechtlich durchkriegen würde, dass es die Nachbarstaaten vor die Stirn schlagen würde eben. Also man würde denen einfach einen riesigen Affront ins Gesicht halten, sozusagen. Weil die wollen die Flüchtlinge ja auch nicht, wenn man sich anguckt, wer gerade in Österreich regiert und was da die Politik ist oder in Polen eben. Die würden das eben Affront erleben. Und das kann sich Deutschland, das kann sich die künftige Bundesregierung nicht leisten, weil sie ja in ganz vielen anderen Aspekten eigentlich auf mehr europäische Kooperation setzt. Insbesondere eben, wenn es um Aufrüstung geht und wenn es um Abschreckung gegenüber Russland geht.
Und das ist ja genau dieser Punkt auch unter den künftigen Koalitionspartnern auch öffentlich durchaus diskutiert worden. Die SPD hat es ja auch vor der Wahl schon gesagt, das können wir uns nicht vorstellen, ein Verstoß gegen Europarecht in einem Moment, wo wir auch aufgrund der Situation mit den USA, aufgrund der internationalen Lage, eine starke, gemeinschaftliche, zusammenhaltende, einiger denn je sich befindliche Europäische Union brauchen, können wir uns das nicht leisten, so die unsere ganzen Partner so vor den Kopf zu stoßen. Gleichwohl findet sich exakt die gleiche Kontroverse jetzt auch in diesem blau und rot dann eingefärbten Koalitionspapier wieder. Wie erklärt ihr euch, dass das an der Stelle gar nichts vorangeht, offensichtlich in den Positionen?
Also vielleicht einen Punkt noch kurz ergänzt. Also es läuft ja auch so ein bisschen widerstrebend, denn es gibt ja quasi auch die GEAS-Reform, die Deutschland mit vorangetrieben hat, also dieses gemeinsame europäische Asylrechtssystem, wo ja genau versucht wird, okay, wir wollen unsere Außengrenzen stärker kontrollieren und wir wollen diese Verteilung innerhalb Europas gemeinsam organisieren. Und dann setzt man ja trotzdem noch, auch aus deutscher Sicht. Gleichzeitig sagt man aber, wir machen hier im Grunde einen Einzelweg, Sonderweg und machen unsere Grenzen dicht und weisen ab, egal was unsere Nachbarn sagen. Und das läuft eigentlich auch quasi widerstrebend und ist auch in dem Punkt nicht sinnvoll, wenn man einerseits eine europäische Lösung anstrebt, andererseits einen Alleingang macht. Ich bin aber mal gespannt, ehrlich gesagt, was da am Ende draus erwächst aus diesem Papier, weil ich finde, die Formulierung, korrigiert mich, ist ja noch relativ offen. Sie sagen ja, wir wollen Zurückweisung, aber wie das konkret umgesetzt wird und wir wollen das auch, dass das irgendwie rechtlich funktioniert. Aber ich finde, es ist ja gar nicht unterlegt, wie das jetzt am Ende praktisch aussehen soll. Das heißt, es kann auch immer noch sein, dass das im Grunde am Ende eine Hülse bleibt, die sie gar nicht umsetzen können, weil sie dann an Grenzen stoßen und scheitern.
Und ich finde, das Ganze zeigt ja auch nochmal, was Konrad gerade gesagt hat, diese Eskalationsspirale im Diskurs und in den Forderungen im Asylrecht, ne, sozusagen, das zieht sich jetzt inzwischen schon über Monate, dass irgendwie Verschärfung nach Verschärfung beschlossen wird. Und noch bevor irgendeine Verschärfung wirklich greifen kann, wird schon die nächste Verschärfung gefordert. Und das, Konrad hat vorhin auch dieses Frustrationspotenzial bei den Menschen angesprochen. Ne? Ich finde auch, die SPD reitet jetzt ja immer darauf rum, dass man wolle ja dies und das bestimmt eigentlich machen, aber die Gesetze, aber die Rechtslage. Und das schürt auch so eine enorme Frustration mit Gesetzen und Verpflichtungen, die elementar wichtig sind. Ja, also sozusagen so ein, wir könnten alles in den Griff kriegen, wenn es nicht die Europäische Menschenrechtscharta gäbe, wenn es nicht das humanitäre Völkerrecht gäbe, wenn es nicht das Grundgesetz mit seinen Grundrechten und Freiheiten, die für jeden Menschen gelten, gäbe. Und das ist, finde ich, auch eine extrem gefährliche Dynamik, ja, weil das stellt diese Dinge so in die Schusslinie und es gibt natürlich eine Partei, die sagt, ja, dann weg mit dem allen und das ist die AfD. Und das treibt die Leute so dahin, diese Annahme, die AfD ja auch immer suggeriert, wir sind eigentlich die Einzigen, die es wirklich in den Griff kriegen würden, weil wir werfen das einfach alles über Bord und das ist eine enorme Gefahr für ein internationales Grundrechtssystem, das es ja aus Gründen gibt und das eigentlich wirklich elementar wichtig ist. Und ich finde, da ist auch der Link dazu zu einer sehr grundlegenden Frage, in was für einer Gesellschaft wir eigentlich leben wollen, was für eine Gesellschaft wir eigentlich sein wollen.
Ich würde gerne noch einmal zurück, nochmal zu der Frage der Abweisung an den, also der Zurückweisung an den Grenzen. Es gibt ja diese Formulierung in Abstimmung mit unseren europäischen Partnern, wo dann Jens Spahn, CDU, vorgetreten ist und gesagt hat, Abstimmung heißt, wir sagen es denen und machen es. Und SPD-VertreterInnen öffentlich gesagt haben, nee, so ist aber Abstimmung, kann ja nicht gemeint sein, sondern Abstimmung heißt Einverständnis erzielen, einen Konsens erzielen über das. Was glaubt ihr, wie sich da durchsetzt? Welche Interpretation sich da durchsetzt?
Also wenn ich mich nicht täusche, ist die SPD inzwischen von der Interpretation, also von dieser sozusagen Maximalinterpretation, dass es wirklich Konsens heißt, abgerückt. Genau, aber im Endeffekt ist, glaube ich, diese Formulierung im Moment ein Mechanismus, damit man sich eigentlich nicht einigen kann, aber es als Einigung präsentieren kann, weil eben beide Seiten da rein interpretieren können, was sie wollen. Das machen sie ein Stück weit ja eben auch. Genau, und man wird dann irgendwann sehen, was es in der Praxis bedeutet. Wenn das Bundesinnenministerium an die Union geht, dann würde ich eher davon ausgehen, dass es, auch in die Richtung geht von dem, was die Union jetzt gerade sagt.
Man muss ja dabei auch nochmal im Blick behalten, dass das jetzt Ergebnisse das sind alles die Ergebnisse von den verschiedenen Arbeitsgruppen, die zu den verschiedenen Bereichen jetzt beraten haben. Das ist ja nicht der fertige Koalitionsvertrag. Dass da so viel Rot und Blau noch drin steht, ist ja auch nicht nur, weil sie sich auf bestimmte Dinge auf Teufel komm raus nicht einigen konnten, sondern weil sie für die nächste Verhandlungsrunde ja auch noch Verhandlungsmasse brauchen. Also da stehen auch Dinge drin, ich sage jetzt mal aus einem ganz anderen Bereich. Die SPD hat da reingeschrieben, Paragraph 218 streichen, also das Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen. Steht auch in ihrem Wahlprogramm, wäre auch allerhöchste Zeit. Ich glaube, keiner macht sich Illusionen, dass die SPD sich da jetzt verkämpfen wird in den Koalitionsverhandlungen. Und genauso gibt es Dinge wie die Union, die irgendwie auf die Atomkraft pocht und so. Ich glaube, man kann davon ausgehen, dass diverse von diesen Dingen am Ende nicht in einem Koalitionsvertrag stehen, wenn die Steuerungsgruppe da jetzt irgendwann in die Endverhandlungen gegangen ist. Und gleichzeitig ist nicht zu unterschätzen, finde ich, und es gibt sehr viel Blau. Also es gibt sehr, sehr viel gerade in diesem Migrations- und innenpolitischen Bereich, sehr viel Blau und nicht so viel Rot. Also sehr viele Unionsforderungen, nicht so viele SPD-Forderungen. Und egal, was davon am Ende kommt oder nicht, die Union hat damit ja auch einen Ton gesetzt, hat damit auch ein Signal in die Gesellschaft gesendet, sozusagen wo es lang geht, wo der Wind herweht in den nächsten 4 Jahren. Da kommen wir ja vielleicht auch gleich nochmal drauf, wenn wir so ein bisschen innere Sicherheit, Demokratieförderung und so weiter besprechen. Ja, die Union hatte ja schon diese 551 Fragen zur Einschüchterung der Zivilgesellschaft letzten Endes.
Also das war die kleine Anfrage im Bundestag, 551 Fragen. Das waren allerdings immer die gleichen Fragen, eigentlich aber auch verschiedene zivilgesellschaftliche Organisationen, die irgendwann mal Geld aus Bundesmitteln bekommen
oder
haben.
Oder auch nicht.
Oder bekommen wollten oder vielleicht in Förderprogrammen drinsteckten, mit der Frage, ob die sich parteipolitisch neutral verhalten. Das war insbesondere motiviert offensichtlich nach den großen Protesten, die es gab, im Anschluss an die gemeinsame Abstimmung von CDU und AfD, eben zu dem berühmten 5-Punkte-Plan.
Ja, aber das waren so Omas gegen rechts und immer die Antonio-Stiftung.
Genau, also die großen und wichtigen Player irgendwie der demokratischen, kritischen Zivilgesellschaft auch in Deutschland. Und also in diesen ganzen Papieren steckt auch wahnsinnig viel Botschaft. So, macht euch schon mal bereit, ihr wisst, was kommt.
Und dann vielleicht ergänzend, also du sagst, viel ist Verhandlungsmasse, das ist auch so. Aber ich finde auch, also das, was da jetzt noch verhandelt werden kann und verhandelt wird, geht ja tatsächlich alles in eine Richtung. Und wir haben jetzt über Zurückweisung gesprochen, weiß man nicht, wie es am Ende sich ausgestaltet. Aber was schon klar ist, dieses Schlagwort Brot, Bett, Seife, ja. Also das quasi für die Leute, die schon da sind, die Leute, die vielleicht einen unsicheren Status haben, die vielleicht auch vor einer Ausweisung stehen, dass das für die ungemütlich wird, dass es quasi versucht wird, denen möglichst, was an Daseinsvorsorge da ist, irgendwie runterzukürzen. Es steht im Raum, dass sie inhaftiert werden. Die Frage ist, wie lange. Es ist diese Frage, wo wir früher mal gesagt haben, kommen wir weg von diesen Großunterkünften zu dezentralen und so. Das ist alles ja mehr oder minder vom Tisch. Das heißt, da ist die Richtung schon relativ klar und dass es für die schwere Zeiten anbrechen, das scheint mir absehbar.
Ich glaube, das ist ein guter Punkt, dass alles, was da gerade mit diesen Zurückweisungen zu tun hat, auch als Botschaft zu sehen. Verschiedene Experten und Expertinnen, mit denen ich in den letzten Tagen, auch in den letzten Wochen schon gesprochen habe, die haben eben auch Vermutungen oder sozusagen Überlegungen angestellt, dass wenn diese Zurückweisungen jetzt in der Praxis gar nicht möglich sind, eben wegen den rechtlichen politischen Problemen, die ich vorher angesprochen hatte schon, dass es dann vielleicht der Union oder jetzt auch der neuen Bundesregierung dann zusammen mit der SPD eben darum geht, vor allem vielleicht ein Signal Richtung die anderen EU-Staaten zu senden, die an den Außengrenzen liegen. Also dass man, bisher hat man, ist es ja so, dass relativ viele Geflüchtete, die in Griechenland zum Beispiel ankommen, dann entweder da gar nicht registriert werden und sie reisen weiter oder sie werden registriert und reisen trotzdem weiter und landen dann eben in Deutschland. Und in relativ vielen Fällen können sie in Deutschland bleiben, halten sie am Ende Schutz in Deutschland. Und das Symbol, was jetzt eben drinsteckt, eben diese Ankündigung von diesen Rückweisungen, wäre: Wir lassen das nicht mehr zu, dass diese Leute nach Deutschland kommen. Wir sind bereit, wirklich da auch, also zumindest über den Rechtsbruch nachzudenken, dass das eben eine Message an Griechenland ist, die sich dann so niederschlagen könnte, dass Griechenland eben nochmal die Außengrenzen, die EU-Außengrenzen dann eben nochmal mehr abschottet. Man sieht ja jetzt schon, wozu eben EU-Grenzschützer und sozusagen auch die griechische Küstenwache fähig ist und dass man dann sozusagen indirekt aus Deutschland eine massive Verschärfung dessen erzwingen kann, was da an den EU-Außengrenzen passiert.
Was das natürlich bedeuten kann, ist, dann haben wir da wieder möglicherweise Lager wie Lesbos oder so, dass
das wäre eine festhängen. Möglichkeit, ja.
Und noch mehr Tote im Mittelmeer. Genau, und gleichzeitig ist es auch eine Botschaft nach innen, ne? Also was die Union ja zum Beispiel auch da reingeschrieben hat, es ist ja diese Bezahlkarte eingeführt worden von der Ampel für Teile von Geflüchteten, die also weniger Bargeld bekommen, nur noch 50 Euro bar und ansonsten mit so einer Karte bezahlen. Und es gibt ja einen Haufen zivilgesellschaftliches Engagement, um auch solche, das ist ja nichts weiter als Gemeinheiten, ja, so eine Drangsalierung und irgendwie Entwürdigung von Menschen. Und es gibt zivilgesellschaftliche Organisationen, Initiativen, das zu umgehen, indem man die Leute kaufen mit dieser Karte im Supermarkt Gutscheine, 50 Euro oder so. Und dann gibt es Tauschstellen, wo diese 50 Euro Gutscheine gegen 50 Euro Bargeld getauscht werden. Jetzt möchte die Union sowas gerne unter Strafe stellen. Also die Union möchte bestrafen, dass Menschen anderen Menschen 50 Euro für einen 50-Euro-Gutschein geben. Und das ist, also so, wenn man sich überlegt, was das heißt, ja, das ist total bizarr. Aber die wollen quasi Solidarität unterbinden. Und gleichzeitig darf man jetzt, finde ich, auch nicht nur auf die Union gucken und sagen, das ist alles so gemein, weil die SPD macht auch wirklich viele Gemeinheiten mit. Und nicht, weil sie muss, sondern weil sie das auch möchte. Ja, wir haben ja auch in der Ampel schon einen massiven Rechtskurs in der Asyl- und Migrationspolitik zum Schluss hin gesehen. Es war ein CSU-Innenminister, der damals Abschiebung nach Afghanistan ausgesetzt hat und eine SPD-Innenministerin, die jetzt den ersten Abschiebeflug nach Kabul unter den Taliban wieder gemacht hat und in diesem Papier total geeint zwischen Union und SPD steht, wir schieben nach Afghanistan und auch nach Syrien ab, beginnend mit Straftätern. Beginnend ist da das zentrale Wort, ja. Also man möchte keineswegs nur Straftäter, Gefährder abschieben. Der Familiennachzug für subsidiär Geschützte, der sowieso seit Horst Seehofer auf 1.000 im Monat begrenzt ist, den wollen sie für 2 Jahre komplett aussetzen. Das heißt, Menschen können ihre EhepartnerInnen, ihre Kinder und so weiter nicht nachholen. Ja, auch das, also ich sage nochmal, in der CDU, CSU, wo irgendwie die Rolle von Familie und so weiter, die ja auch im Grundgesetz steht, völlig egal, wenn es um Geflüchtete geht. Sichere Herkunftsstaaten sollen künftig irgendwie nur noch als Verordnung festgelegt werden, sodass man sich nicht mehr mit Bundestag und erst recht nicht mit Bundesrat rumschlagen muss, sondern einfach munter bestimmen kann, aus welchen Ländern Menschen jetzt keinen Schutz mehr bekommen, de facto. Also die SPD ist da, es gibt diese ganzen Stellen, um die noch gestritten wird. Ja, man muss jetzt, fürchte ich, nicht auf die SPD setzen, als die Partei, die da jetzt die progressive Flüchtlingspolitik verteidigen wird in den Verhandlungen.
Gehen wir mal von Migration und Flucht jetzt zu dem nächsten Themen weiter, innere Sicherheit, die ja auch da drin stehen. Und da sind so ein paar Punkte drin, wo viele gesagt haben, die das gelesen haben, Datenschützer springen erstmal im Fünfeck, weil vieles gerissen wird, was in den letzten Jahren als Standard galt, dass man es aus Datenschutzgründen nicht macht. Und da sind aber auch noch ein paar andere Punkte drin. Ich glaube, Konrad, du hast dich da noch relativ ausführlich beschäftigt. Sag mal, was sind die Hauptpunkte, die dir aufgefallen sind in dem bisherig vorliegenden Papier?
Also es wird ja nichts weniger als eine Zeitenwende auch in der inneren Sicherheit angekündigt, in diesen Passagen zur inneren Sicherheit. Wenn man das guckt, wie wird das unterlegt, dann ist es tatsächlich viel. Wir stärken die Polizei, wir stärken das BKA, wir stärken auch das BSI, also das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Das sind alles Töne, die auch die Ampel schon angeschlagen hat. Auch die haben gesagt, wir stärken die Ermittlungsbehörden, wir stärken die Polizei. Und dann ist es aber tatsächlich vor allen Dingen Überwachung, die sie da sich vorgenommen haben. Also dieser Klassiker, schon seit Jahren diskutiert, seit Jahren nicht umgesetzt, Vorratsdatenspeicherung, was jetzt als IP-Adressspeicherung firmiert, soll jetzt auf jeden Fall kommen. Das hatte Faeser im Grunde am Ende der Ampelzeit auch schon gefordert, ist dann aber immer am Widerstand vor allen Dingen der FDP und aber auch der Grünen gescheitert.
Vielleicht sagst du noch einmal ganz kurz, weil vielleicht nicht jeder ganz genau weiß, was Vorratsdatenspeicherung eigentlich im Einzelnen bedeutet.
Also Vorratsdatenspeicherung sollte schon vor Jahren eingeführt werden. Es gibt ein Gesetz eigentlich auch, das aber nicht umgesetzt wird, weil es immer wieder vor Gerichten gescheitert ist. Also das heißt, wenn wir bei der Vorratsdatenspeicherung unsere Telekommunikationsdaten, dass die erstmal anlasslos gespeichert werden. Also wer ruft wann wen an? Und jetzt reden wir aber inzwischen nicht mehr darüber, also nicht nur darüber, sondern wir reden über die IP-Adressen. Das heißt, wenn ich mich irgendwo ins Internet einwähle, bekomme ich eine IP-Adresse, einen digitalen Code zugeteilt, bei dem man im Zweifelsfall, wenn man ihn dann gespeichert hat, am Ende zurückverfolgen kann, wer steckt denn hinter dieser Adresse. Das ist momentan nicht möglich, das will die Union aber schon lange und das wollte am Ende auch die SPD. Das wollen auch die Ermittlungsbehörden, soweit d'accord, aber es gibt halt den Einwand der Datenschützer und sonstigen Kritiker, die sagen, das ist erstmal anlasslos, ob jemand eine Straftat begangen hat oder nicht, wird da erfasst, das ufert aus und es gibt tatsächlich ja auch Grundrechte, dass man eine informationelle Selbstbestimmung hat, also eben nicht alles erstmal abgespeichert wird und da in so ein Ermittlungsraster fällt. Auch da wieder strittig in dem Papier, 6 Monate will die Union, was starker Tobak ist, denn selbst das BKA sagte, ja, im Grunde, wenn wir so 14 Tage hätten, wäre das schon in Ordnung, wäre das viel geholfen. Die gehen mit 6 Monaten rein, was also jenseits von vielem ist, was datenschutzrechtlich überhaupt in Betracht kommt. Das ist eine große Frage, aber dass da was passiert in der Richtung ist schon klar. Es gibt dann auch andere Punkte, Entschlüsseln von Kommunikation. Auch das ist ein großes Problem, wenn man einmal damit anfängt. Man muss ja dann gewisse Backdoors in die Kommunikation einbauen. Das heißt, wenn das einmal knackbar ist oder diese Sicherheitslücken entstehen, dann ist auch die Frage, genau, wie sicher ist dann Kommunikation generell und wer kann diese Sicherheitslücken möglicherweise auch noch nutzen? Es geht um automatisierte Gesichtserkennung an Flughäfen und Bahnhöfen. Auch da gab es Modellprojekte, die durchaus umstritten waren in ihrem Ergebnis und auch mit der Frage.
Das heißt, in der Praxis überall stehen Kameras, die gleichzeitig mit Computersystemen und
genau,
wer was denn eigentlich mit Einwohnermeldeamt oder mit was ist das verbunden? Also wo kriegt
die,
man
die? Also wir hatten das ja am Bahnhof Südkreuz, da gab es das ja, quasi Kameras, die dann das erstmal aufgenommen haben, dann versucht haben, Gesichter zu identifizieren über KI, über Computertechnik und dann quasi abgeglichen haben, gibt es quasi Straftäter oder so, die, da müsste man halt gucken. Aber das ist eben auch wieder die Frage, wie wird das am Ende umgesetzt? Bis heute gibt es im Grunde kein Konzept oder immer wenn man fragt, ja, wie wollt ihr das technisch machen? Wie wollt ihr das rechtlich machen, dass da eben Personen, die nicht in das Raster fallen, dass das sofort wieder gelöscht wird oder dass die gar nicht erst abgespeichert werden? Diese Fragen sind bis heute offen und deswegen wird auch das wieder ein sehr schwieriger Punkt, wie das im Konkreten umgesetzt werden soll. Wir haben vielleicht als letztes noch, das ist dieser biometrische Datenabgleich mit Internetdaten. Wir erinnern uns an diesen Fall Daniela Klette, die dann gesucht wurde. Dann hatten das Podcast-Leute irgendwie gefunden über eine KI, über eine App, wo quasi das dann möglich war. Das konnte die Polizei bisher nicht, hat sie gewurmt. Auch da war die SPD schon eingeschwenkt und hat gesagt, das wollen wir. Aber das alles zeigt, und auch da wieder kurz vor die Klammer, ist auch die Frage, welche Software oder wie wollt ihr das umsetzen? Wollt ihr was Eigenes entwickeln? Wollt ihr da einen der privaten Angebote nutzen, die da im Raum stehen? Und davon hängt viel ab. Ist das irgendwie datenschutzrechtlich einhegbar oder nicht? Und weil das alles offen ist und ungeklärt und da wird schon seit vielen Jahren gestritten, kann man sehr gespannt sein, wie das jetzt die umsetzen wollen, dass das nicht am Ende wieder vor Gerichten scheitert.
Konrad, aber kannst du mal einmal erklären, wie so ExpertInnen einschätzen, ob das denn jetzt wirklich irgendwie bei Strafvereitelung oder Aufklärung hilft? Also, ne, weil so, das eine ist, das ist irgendwie so, man hat so Horrorszenarien von so Totalüberwachung, egal wo ich hingehe, auch wenn ich nichts gemacht habe, dauernd bin ich auf irgendeinem Bild. Und das andere ist, natürlich möchte man irgendwie, dass Verbrechen aufgeklärt werden und jetzt ja auch nicht der Trottel sein, der sagt, nee, dann, das möchte ich alles aus Prinzip nicht.
Also man muss dazu sagen, der EuGH, die europäische Rechtsprechung, die das ja kassiert haben, auch das deutsche Vorratsdatenspeicherung, haben ihre Rechtsprechung schon ein bisschen aufgeweicht. Also es hieß dann so, bei schweren Straftaten ist es durchaus denkbar, dass man speichert, aber alles in sehr engen Grenzen. Und das wurde zunehmend dann auch für andere Straftaten aufgeweicht. Das heißt, es gibt eine Tür, die sich da geöffnet hat, weil eben auch gesagt wurde, okay, es gibt Straftaten, Darstellungen von Kindesmissbrauch und so weiter, die man quasi bekämpfen muss und wo es wichtig ist, im Online-Bereich da auch an Daten zu kommen. Aber diese Frage, wie viel hilft das denn am Ende? Und hat man dann nicht diesen großen, berühmten Heuhaufen, wo man dann die Stecknadel nicht findet, wenn man tatsächlich anlasslos da Daten anhäuft? Das ist eben bisher empirisch nicht belegt und da gibt es halt große Zweifel, dass das tatsächlich dann funktioniert. Es ist, die Sicherheitsbehörden sagen, es wäre trotzdem eine Hilfe. Wir haben zumindest so eine Chance, das aufzugreifen. Aber es bleibt das Problem, dass man anlasslos da erstmal reingeht, dass man nicht weiß, bringt das oder was bringt das am Ende? Und die Ampel hat da ja auch sehr lange gerungen und hat gesagt, okay, wir sehen da, man könnte was oder man müsste da auch was tun und kam ja auf dieses Quick-Freeze-Verfahren, was ja der Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP da vor allen Dingen gefordert hat. Das heißt, da gehen wir erstmal nicht, speichern alles ab irgendwie und gucken dann später mal, was wir davon gebrauchen können, sondern da geht es dann konkret, wir haben eine gewisse Straftat, wir haben eine Straftat und ab dem Punkt mit begrenzt auf den Kontext dieser Straftat speichern wir nur Sachen ab. So, also das heißt, da wurde versucht, so einen Mittelweg zu finden. Von diesem Mittelweg ist aber jetzt in dem Koalitionspapier keine Rede mehr.
Die FDP mal ausnahmsweise Bürgerrechtspartei ist.
Man muss dazu sagen, das war tatsächlich, und das wird in dem Punkt dann vielleicht fehlen, weil die FDP, was VDS anging und was Bürgerrechte anging, da tatsächlich dagegen gehalten haben, was auch schon Faeser und die SPD wollte.
Ist ja nach diesen ganzen Attentaten der letzten Monate und Jahre, ist ja nicht nur von Seiten der AfD, also alle raus, ne, weil sofern denn die mutmaßlichen Täter in einen migrantischen Hintergrund hatten oder gar einen Flüchtlingshintergrund hatten, sondern tatsächlich auch diese Frage immer wieder diskutiert worden, hätte man das verhindern können, wenn unterschiedliche Behörden, die eigentlich über die Person bereits Informationen hatten, und zwar sei es darüber, über eine Radikalisierung und Internetäußerungen von Personen, womöglich gar der Ankündigung von irgendwelchen Sachen oder aber auch, das ist ja auch ein Teil, der drin steht, über heftige psychologische, psychiatrische Erkrankungen von Personen, die dann womöglich zu Gewalttätigkeiten neigen. Und da war ja immer diese Frage, haben die verschiedenen Behörden auf von Kommunal- bis Landes- bis Bundesebene, die eigentlich Informationen haben, die ausreichend zusammengebracht und müsste man da, könnte man da was verändern, um womöglich dann tatsächlich präventiv tätig zu werden, um solche Sachen zu verhindern. Findet man dazu irgendwas drin, was einen Sinn ergibt?
Man findet da nicht so viel dazu, das stimmt. Also beispielsweise Magdeburg, da war das ja so, dass es unzählige Dutzende Hinweise gab über die Jahre von verschiedenen Behörden, die mit diesem späteren Amokfahrer beschäftigt waren. Und das wurde dann eben nicht ausreichend zusammengeführt. Es ist dieser Punkt, aber auch der ist heikel, den du angesprochen hast, mit den Risikopotenzialen für Personen mit psychischen Auffälligkeiten. Da muss man tatsächlich gucken, auf wie sich das ausgestaltet. Es gibt dieses Radarsystem beim BKA, was man im extremistischen Bereich einsetzt, wo man guckt, okay, es gibt gewisse Risikofaktoren und können wir daraus Gefährder erkennen und können wir daraus Anschlags- oder auch Gewalttaten vielleicht prognostizieren. Wenn man das jetzt auf psychisch auffällige Personen anwendet, merkt man ja schon, dass das ein viel heiklerer Begriff ist, denn längst nicht alle sind natürlich jetzt gewaltgeneigt. Das heißt, das ist auch wieder ein Feld, wo man da mindestens sehr vorsichtig vorgehen muss und das ist eben nicht unterlegt oder bisher nicht ausgeschrieben, wie sie das machen wollen. Ansonsten ist, und das hatte ich eingangs ja schon kurz angesprochen, diese Frage, was ja im Raum steht, also auch diese ganze hybride Bedrohungslage, Sabotageakte, die wir hier erleben, Drohnenüberflüge über kritische Infrastruktur. Da finde ich eher, ist auch eine Stelle, wo man relativ wenig erfährt, was sie da eigentlich, wie sie darauf reagieren wollen und wie diese selbst erklärte Zeitenwende in der inneren Sicherheit stattfinden soll. Das heißt dann beispielsweise, wir wollen ein gutes, kritisches Dachgesetz für die kritische Infrastruktur. Das ist schon in der letzten Legislaturperiode nicht zustande gekommen, auch weil die Union das am Ende blockiert hat. Man hätte das haben können. Genau, also was da jetzt kommen soll, wird nicht weiter ausgeführt und dann hört es aber auch auf. Das BSI soll gestärkt werden. Was die Rolle von Cybersicherheit angeht, das ist sicher gut und sinnvoll, aber viel mehr erfährt man nicht. Und dann gibt es eher so Punkte, wo es dann heißt, die nationale Sicherheitsstrategie soll nochmal neu diskutiert werden. Das war unter der Ampel, wurde das jahrelang diskutiert, hat sich verzögert. Man hat dann lange gerungen, wie begeben wir also quasi global auf die, also Verteidigung, innere Sicherheit, wie gehen wir mit diesen Bedrohungen um, die uns ereilen. Über Ressortgrenzen hinweg wurde das diskutiert, lange. Jetzt soll eine neue Sicherheitsstrategie erarbeitet werden und man fragt sich, die Bedrohungslage ist akut. Hat man da jetzt Zeit, das wieder alles aufzuschnüren, wieder alles neu zu machen? Also da sind viele Fragezeichen, die nicht eingelöst sind.
Ja, gerade zu diesem Punkt mit Menschen, die schwer psychisch krank sind, ne, da gab es ja auch nach diesen Anschlägen irgendwie zwischendurch Forderungen aus der Union, man möge ein Register anlegen mit Menschen mit psychischen Krankheiten, was natürlich mit Blick auf die deutsche Geschichte, aber auch mit Blick auf die enorme Stigmatisierung von Menschen mit psychischen Krankheiten, die ja wirklich die nicht gefährlich sind, ja, das sind ja ganz, ganz, ganz seltene Fälle, wo eine psychische Krankheit irgendwie mit dazu beiträgt, dass sowas passiert. Aber was dabei auch wieder interessant ist, und da sind wir bei der Frage, möchte man wirklich Probleme lösen? Möchte man wirklich Menschen mit psychischen Krankheiten, psychischen Belastungen, Ausnahmesituationen helfen oder möchte man Symbolpolitik machen? Die SPD hat ja geschrieben, sie möchte die psychosozialen Zentren, die sich um Geflüchtete mit Traumaerfahrung, was ja ne, nach so einer Fluchtgeschichte nicht ganz überraschend ist, also wegen der Gründe der Flucht, wegen dem, was auf Flucht passiert. Also die kümmern sich um die, die sind massiv unterversorgt und unterfinanziert sowieso schon. Die SPD möchte das ausbauen und die Union möchte das nicht. Und ich finde, da sieht man ja auch wieder viel, das spricht ja Bände.
Ich finde, das ist, also das eine ist ja, bleiben wir quasi stehen auf dem Level, wo wir jetzt sind oder schrauben wir vielleicht sogar Dinge zurück? Und da gibt es auch im Bereich innere Sicherheit beispielsweise den Polizeibeauftragten. Das war,
das
war ein Punkt, den die Ampel beschlossen hat, wo gesagt wurde, okay, das ist ein Ansprechpartner, der einerseits für Bürgerinnen, die sagen, wir haben hier kritische Punkte erlebt mit der Polizei, die wir anbringen wollen, andererseits aber durchaus auch ein Ansprechpartner für die Polizei, die da Dinge aus ihrem Dienstalltag da melden können. Es gibt diesen Posten als Wehrbeauftragte schon, also das sollte quasi analog entstehen. Jetzt sagt die Union, den wollen wir wieder abschaffen und die SPD sagt, wir wollen diese Person stärken. Und da muss man jetzt auch mal sehen, wo die sich da treffen. Man kann sich ja in der Mitte kaum treffen zwischen abschaffen und stärken. Also das wird nochmal interessant. Aber die
behalten und schwächen.
Aber das zeigt so ein bisschen, dass auch so Errungenschaften, die zuletzt waren, jetzt auch sogar wieder rückabgewickelt werden. Und das kann man dann auch sehen, zum Beispiel beim Waffenrecht. Da heißt es, wir wollen eine Reform, die anwenderfreundlich jetzt ablaufen soll. Also das Waffenrecht seit Jahren umstritten. Alle sagen doch, wir müssen da ran und es gibt auch Probleme. Illegaler Waffenbesitz in Händen von Extremisten. Das klingt jetzt wieder, als geht es in eine ganz andere Richtung anwenderfreundlich. Also da droht auch wieder quasi sogar ein Schritt zurück. Oder vielleicht ein drittes Beispiel, Disziplinarrecht, hatte man gesagt. Da war das Problem, was machen wir mit Extremisten in Sicherheitsbehörden oder im öffentlichen Dienst? Und können wir das beschleunigen, dass dann, wenn da solche Personen auffällig werden, dass man die eben aus diesem Dienst rausbekommen wird? Dann gab es diese Reform auch unter der Ampel. Wir gehen ans Disziplinarrecht, stellen einen Verwaltungsakt vor, dass wir die erstmal aus dem Dienst nehmen. Dann wird das alles gerichtlich überprüft, das wird gar nicht angetastet. Aber dass die nicht einfach, dass sich das jahrelang hinzieht und die da weiter sitzen. Das soll auch wieder kassiert werden. So will es die Union. Also das sind alles so Punkte, ist vielleicht ein vierter noch, den ich auch gesehen habe, noch gar nicht so richtig einschätzen kann, wo es heißt, wir wollen das Informationsfreiheitsgesetz in der jetzigen Form abschaffen. Auch ein Punkt der Union, wo man sagen kann, das ist im Grunde eine wichtige Errungenschaft, wenn es darum geht, wie schaffen wir transparentes Regierungshandeln. Ja, Bürger, Journalisten, Organisationen haben da das Anrecht, quasi Daten oder behördeninterne Vorgänge auch anzufragen und da eine Transparenz zu bekommen, wenn das abgeschafft werden soll. Auch das ist ein Signal, was sehr beunruhigend ist. Und das heißt, also nicht nur kommen wir nicht voran, was quasi progressive Inhalte angeht, sondern wir schrauben Dinge sogar zurück.
Aber ist es wahrscheinlich, dass die SPD sich da, also bis jetzt ist das eine CDU-Forderung.
Das ist eine CDU-Forderung, ja. Genau. Das ist der Punkt. Es ist auch die CDU-Forderung, wie gesagt, den Polizeibeauftragten abzuschaffen. Das wird man jetzt sehen man hat gesehen, gerade bei diesem Informationsfreiheitsgesetz, gab subito Empörung. Vielleicht kommt das an, dass da die SPD hart bleibt, aber Gewehr hat man nicht.
Ich wollte nur noch anbringen, dass die Union ja auch fordert, dieses Thema der inneren Sicherheit eben mit dem Staatsbürgerrecht zu verknüpfen gewisserweise. Und zwar, das ist im Moment auch noch ein strittiges Thema, eine Unionsforderung bisher nur, die SPD sträubt sich anscheinend noch, aber da steht jetzt eben die Idee, dass man Menschen, die sowohl deutsche Staatsbürgerschaft als auch noch eine andere Staatsbürgerschaft haben, dass man denen die deutsche Staatsbürgerschaft entziehen können soll oder dass sie die verlieren können sollen, wenn sie, und das ist jetzt ein Zitat, Extremisten, Antisemiten oder Terrorunterstützer werden. Und das ist, erstmal steht da nichts von der Verurteilung. Man fragt sich so ein bisschen, wer das dann feststellen soll, dass jemand ein Extremist ist oder ein Antisemit ist. Es gibt ja nicht mal eine direkte Straftat, irgendwie Antisemit sein oder so. Das ist sozusagen das eine Problem. Das andere ist natürlich, dass es bedeutet, dass es sozusagen zwei verschiedene Arten von Staatsbürgerschaft gibt, nämlich die einen, noch eine andere haben, die Deutsche verlieren können und damit sozusagen Deutsche auf Abruf sind, und die anderen, die nur die Deutsche haben, das sind wahrscheinlich die ohne Migrationshintergrund, die eben nicht Gefahr laufen, dass sie ihre Staatsbürgerschaft verlieren. Und genau, dass das viele, viele, viele Menschen in diesem Land vor den Kopf stoßen würde, ist, glaube ich, relativ offensichtlich.
Es steht ja, glaube ich, auch noch drin, und ich glaube, es ist auch nur eine reine CDU-Forderung bisher, diese alte Debatte darüber, dass jemand, der die deutsche Staatsbürgerschaft erwerben möchte, nach diesen 5 Jahren, der hier ist, dieses Bekenntnis zum Existenzrecht des Staates Israel ablegen muss, was kein Deutscher muss im Übrigen, so, auch wenn wir immer sagen Staatsräson, aber glaubt ihr, dass sowas kommt?
Man muss nicht bei der Einbürgerung unterschreiben, ich erkenne das Existenzrecht Israels an, aber es gibt so in die Richtung gehende Dinge, die die Ampel eingeführt hat.
Also ich weiß, dass das immer noch den Arbeitsverträgen bei Axel Springer vorbehalten, sowas einzufordern. Aber
vielleicht ist es in diesem Einbürgerungstest, dass es da so Fragen zu gibt oder so. Es gibt irgendwas in die Richtung.
Also es stand hier, ich habe das hier irgendwo, ich weiß jetzt aber nicht mehr, in welchem.
Das steht drin, ich hab's auch gesehen.
Ich finde diese Sachen mit den Ausbürgerungen, das ist echt ein Hammer, ne? Also erstens zeigt die Union auch in dieser Verhandlungsgruppe wieder, dass sie wenig juristische Ahnung davon hat, weil sie schreiben da, wie auch schon im Sondierungspapier rein, sie prüfen, unter welchen Gesichtspunkten man was entziehen kann. Grundgesetz Artikel 16 sagt ganz klar, die deutsche Staatsbürgerschaft kann nicht entzogen werden. Nie, niemals. Man kann sie unter bestimmten Umständen verlieren. Das sind aber juristisch 2 verschiedene Dinge. Und ich finde, wenn man fordert, dass das passieren soll, dann sollte man sich irgendwie mindestens mit diesem Grundsatz beschäftigt haben. Und es ist wirklich so, also eine Verknüpfung von Staatsangehörigkeit und innerer Sicherheit, ja, das sind 2 Dinge, die nicht zusammengehören. Es gibt, also man kann die Staatsbürgerschaft jetzt schon verlieren, wenn man sozusagen bei den Bedingungen, unter denen man sie bekommen hat, grob betrogen hat. Dann hat das einen direkten Bezug zu dieser Staatsangehörigkeit. Aber es verstößt nach ExpertInnen-Meinung auch auf jeden Fall gegen den grundgesetzlichen Gleichheitsansatz, zu sagen, ExtremistInnen, AntisemitInnen mit doppelter Staatsbürgerschaft, mit denen gehen wir wegen dieses Punktes anders um als mit AntisemitInnen, ExtremistInnen welcher Art, die nur die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Man braucht ja einen Umgang mit diesem Phänomen, zweifelsohne, aber einen, der eben sozusagen grundsätzlich funktioniert und nicht nur für die einen funktioniert. Und das ist, da geht es irgendwie ganz klar um ExtremistInnen. Es ist natürlich ein Signal an alle Menschen im Land mit einer doppelten Staatsbürgerschaft, dass ihre deutsche Staatsbürgerschaft weniger wert ist als die von Menschen, die nur einen Pass haben, nur den deutschen. Und ich finde, das ist insbesondere interessant, weil ja die Union diejenigen sind, die gesagt haben, mit der Einführung der doppelten Staatsbürgerschaft durch die Ampelregierung würde die deutsche Staatsbürgerschaft sozusagen verramscht, abgewertet, wie auch immer, weil man sie jetzt schneller, einfacher bekommt, den Doppelpass haben kann. Und wenn es was gibt, wie man die deutsche Staatsbürgerschaft entwerten und verramschen kann, dann ist es auf jeden Fall sowas. Mit diesem Informationsfreiheitsgesetz, ja, ich finde auch, das ist ja wieder eine Sache, die ist so ein Signal, weil wie wird das genutzt? Das wird genutzt, um Regierungsarbeit kritisch zu begleiten. Das waren irgendwie Geschichten wie, die Bildungsministerin möchte intern eine Art Gesinnungsprüfung einführen, wie sich WissenschaftlerInnen zu Israel-Gaza verhalten und was sie da sagen. Das sind so Sachen wie Philipp Amthor und seine nicht ganz sauberen Nebenaktivitäten und so weiter. Also das ist ja ein Instrument, um Regierungen auch zu überprüfen in ihrem Handeln, ja, und daran zu gehen. Das ist genauso wie irgendwie dann noch, es gibt eine Ansprechstelle für bedrohte KommunalpolitikerInnen, die eingeführt worden ist. Da steht jetzt von der SPD gefordert drin, die soll bleiben, aber als SPD-Forderung, was offensichtlich heißt, die Union war damit nicht einverstanden. Und es gibt noch diesen ganz großen Punkt, der irgendwie an diese 551 Fragen anknüpft. Das Demokratie-Leben-Programm, das jetzt im Bundesfamilienministerium angesiedelt ist, ins Bundesinnenministerium rüberzuschieben. Ist auch eine Unionsforderung, ne? Aber das sind alles auch Signale an die Zivilgesellschaft. Konrad, vielleicht kannst du da nochmal erklären, was eigentlich das Problem am Bundesinnenministerium ist.
Also vielleicht mal kurz nochmal, was ist das Demokratie-Leben-Programm? Vielleicht weiß es nicht jeder auf dem Schirm. Gibt es, glaube ich, seit 2015, wenn ich mich nicht sehr täusche. Ist ein Bundesprogramm, was im Prinzip Demokratieinitiativen, insbesondere auf kommunaler Ebene, stärken soll, fördern soll, mit Finanzen ausstatten soll. Viele NGOs, Nichtregierungsorganisationen, lokale Initiativen haben die Möglichkeit gehabt, bestimmte Veranstaltungen, Initiativen, Gründungen, Engagements auch finanziert zu bekommen. Immer wieder von rechter Seite aus, bis jetzt allerdings eigentlich von der AfD aus insbesondere, angeprangert, das seien alles Linke, die da finanziert würden und linke Gehirnwäsche staatlich würde da finanziert über solche Programme, nicht nur darüber. Aber insofern immer angeknallt und jetzt ist es im Prinzip gesichert, es soll ja nicht abgeschafft werden, aber es soll ins BMÜ, also ins Bundesinnenministerium rübergehen und jetzt die Frage, die Dina eigentlich gesagt hat, was bedeutet das?
Genau, also man muss dazu sagen, das sind aber auch konfessionelle Träger, das sind Schulprojekte, das sind Aussteigerprojekte. Also das ist eine ganz breite, heterogene Landschaft. Ist ja angesiedelt am Familienministerium, das ist da auch tatsächlich seit Jahren gewachsen. Und das ist jetzt jedenfalls zumindest die Sorge oder große Verunsicherung, was heißt das, wenn das jetzt ans BMI wandern würde? Also das würde man dann quasi das alles nur noch unter so einem Sicherheitsaspekt sehen, wird dann eine Kontrolle viel stärker. Also das ist quasi eben diese Unabhängigkeit, diese zivilgesellschaftliche, die man da durchaus unter der Trägerschaft des Familienministeriums hatte. Da gibt es große Sorgen, ob das unter dem BMI noch gewährleistet wäre. Umso mehr, da wir jetzt ja davon ausgehen können, dass das BMI wahrscheinlich unionsgeführt wird. Faeser jedenfalls verhandelt schon gar nicht mehr mit in dieser Gruppe für die innere Sicherheit, sondern ist jetzt da im Bereich Justiz. Das heißt, dass die jetzt nochmal Innenministerin wird, spricht nicht so viel dafür. Und auch sonst hat die Union da, glaube ich, großen Anspruch angemeldet. So, und die Union, wir erinnern uns, hatten jetzt eben zuletzt, wir haben es vorhin schon mal kurz angesprochen, diese Anfrage gestellt, die genau diese zivilgesellschaftlichen Initiativen da unter so einen Generalverdacht gestellt hat, dass sie da Kampagnen machen würden, dass sie im Grunde da eben in diesem linksgrünen Milieu da sich engagieren. Und da ist natürlich die Sorge groß, wenn man dann unter einem CDU-Ministerium am Ende angesiedelt ist, was heißt das und wie sicher sind da eben tatsächlich solche Projekte, wie viel Kontrolle, wie viel Durchgriff gibt es und wie viel Unabhängigkeit kann man sich bewahren. Da ist große Unruhe, also hatten da auch Anrufe erreicht und so, also das merkt man und man kann das auch fortsetzen. Also ich habe zum Beispiel, korrigiert mich, wenn ich es überlesen habe, Demokratiefördergesetz, was ja auch die SPD mal wollte, wo Frau Faeser da auch mal ein Gesetzentwurf vorgelegt hat, finde ich kein Wort mehr dazu. Also das heißt, diese Frage, wie geht man mit NGOs zu? Es gibt so allgemein, wird gesagt, ja, die sind Zivilgesellschaft, sind Säulen der Gesellschaft. Das wird schon noch so erstmal behauptet. Aber es gibt dann im Grunde, wenn es darum geht, okay, konkret, wie stärken wir das? Dann wird es sehr dünn.
Steht ja auch drin, wir sind ein weltoffenes Einwanderungsland.
Das wäre so, weil wir biegen jetzt auch mal in die Schlussgerade ein. Das wäre so eine Frage, die mich beschäftigt an vielen Stellen. Jetzt nicht nur in diesem Arbeitsgruppenpapier zu innere Sicherheit, Migration und so weiter, sondern auch in anderen findet sich immer wieder das Wort Resilienz. Also Resilienz der Gesellschaft stärken angesichts der internationalen Bedrohung, angesichts der Spannungen, der Aufstieg des Rechtspopulismus oder des Rechtsextremismus, auch demokratiefeindlicher Tendenzen. Man müsse die demokratische und gesellschaftliche Resilienz in Deutschland stärken. Was auch immer das dann im Einzelnen heißen soll, es taucht an verschiedenen Stellen auf und wird dann als Zielsetzung für bestimmte angesprochene Forderungen immer wieder erwähnt. Wenn ihr das, was man so bisher sieht, auch was wir jetzt diskutiert haben, so zusammennimmt, habt ihr den Eindruck, dass diese ganzen Papiere, was auch immer jetzt im Einzelnen dabei rauskommt, tatsächlich geeignet sind, diese Spaltung, die wir in den letzten Jahren an einigen Stellen mehr, an anderen weniger beobachtet haben, zu überwinden, tatsächlich Gesellschaft zusammenzubringen und diese Akzeptanz auch von Politik, an einer Stelle steht auch drin, Vertrauen in Politik und Staat ist Grundlage unserer Demokratie oder sowas. Ist das alles geeignet, das zu stärken?
Wenn wir über diesen Bereich reden, den wir ja heute, also Migration und innere Sicherheit besprechen, muss man sagen, leider nein. Also wir haben jetzt gerade die Zivilgesellschaft angesprochen, wo wirklich eher Verunsicherung jetzt geschaffen wurde. Wir haben jetzt viel über Überwachung gesprochen und über Repression. Wenn es aber diesen Bereich, es gibt ja eine dritte Säule, nämlich die Prävention. Also wie quasi können wir im Vorfeld eben eine Resilienz schaffen, Straftaten vorbeugen, dann findet man da auch sehr wenig, ja. Und das ist auch eine Leerstelle, die auffällig ist. Und das wäre ja genau dieser Punkt, der Resilienz schaffen könnte. Und dann ist natürlich was migrationspolitisch, auch das haben wir ja angesprochen, wird, glaube ich, auch eher eine Spaltung nochmal forciert, was hier die Bevölkerungsgruppen angeht.
Ja, ich glaube, wenn man jetzt sich anguckt, was da zur Migrationspolitik drin steht, dann atmet das alles den Geist von so einer Theorie, die Union schon ein Weilchen immer wieder gerne so in Talkshows und so verbreitet, nämlich, dass man irgendwie dieses Thema Fluchtmigration entschärfen könnte, oder dieses gesellschaftliche Spaltungsthema, wie Sie es verstehen, dass man das entschärfen könnte, indem man sozusagen restriktiv ist vom Tisch wischt ein Stück weit, nämlich indem man Deutschland weitestgehend abschottet, weil darauf läuft es in irgendeiner Form hinaus. Und es ist die Idee, dass man, wenn man sozusagen da draufhaut und das völlig abwirkt, dass dann auch die ja irgendwie oft diagnostizierte gesellschaftliche Spaltung und der Aufstieg der AfD dadurch irgendwie verhindert werden oder zurückgedreht werden. Und da muss man aber sagen, die Forschung zeigt, dass das eher nicht funktioniert, sondern dass es, weil es ja gerade alles eigentlich Ideen der AfD sind oder sozusagen zumindest Ideen sind, die in Richtung von dem gehen, was die AfD will, dass es tendenziell die AfD stärken könnte oder dürfte vielleicht sogar.
Die Forschung zeigt das, die Praxis zeigt das ja auch. Ja, also alle, auch die Union, zeigen ja immer irgendwie gerne nach Dänemark, wo die Sozialdemokraten mit harscher, repressiver Migrationspolitik es geschafft hätten, die extreme Rechte klein zu halten. Tatsächlich gab es den Moment, wo eine spezifische rechte Partei dadurch quasi in der Bedeutungslosigkeit verschwunden ist, aber es sind neue gekommen. Es hat sich quasi diversifiziert auf verschiedene, mehrere neue Parteien, die auch groß geworden sind. Und die, es gibt da so eine Analyse, die heute bis auf eine kleine Ausnahme stärker sind, als sie in vielen, vielen langen Jahren waren. Also man schwächt damit nicht sozusagen die Polarisierung und auch nicht den rechten Rand, sondern man gibt ihnen ja quasi recht.
Ich danke euch. Das war eine ganz schöne Tiefenbohrung in diese 20 Seiten Papier und ein bisschen weiter darüber hinausgegangen. Ich fand das sehr spannend, habe eine Menge gelernt. Ich beschäftige mich ja sonst eher mit dem Irren im Weißen Haus. Insofern fand ich das aber ziemlich interessant, was ihr alle zu sagen hattet. Ich glaube, wir werden das natürlich weiterverfolgen. Wir haben über ein paar Sachen nicht geredet. Das Cannabis-Gesetz will die USA, also Cannabis-Legalisierung will die USA, sage ich schon, die CDU, sofort wieder abschaffen. Da steht noch nichts drin, was die SPD dazu will. Die hat es ja mit eingeführt, wenn auch sie da ein bisschen zum Jagen getragen werden musste in der Ampel, aber dann ja doch recht überzeugt.
Sie haben beteuert, sie wollen sich gegen die Abschaffung wehren, aber gut, wir werden.
Ja, ja, mal gucken. Ne? Aber das ist natürlich auch etwas, also kein Mensch kann sich vorstellen, dass das ein Punkt wäre, wo die SPD sagen würde, nein, wenn das kommen soll, dann gehen wir nicht in diese Koalition. Da gibt es eine ganze Menge andere Punkte. Allerdings, wo ich schon finde, und in diesem Dings ist das nur ein Teil, wenn man sich die Papiere zu Finanzen, Steuerrecht anguckt, die Papiere zu Arbeit und Soziales anguckt, da kriegt man geradezu einen Augenkrebs, weil da ist alles blau und rot und lila, da ist noch fast gar nichts geeint. Mal gucken, wie sie da zusammenkommen wollen, weil zum Teil die Forderungen wirklich absolut gegensätzlich sind. Das wird interessant, ob diese Koalition, die ja irgendwie zum Regieren gezwungen ist, um nicht Neuwahlen zu riskieren, die wahrscheinlich noch blöder ausgehen würden, aus Sicht einer irgendwie gearteten demokratischen Mitte zu verhindern. Mal gucken, ne, was sie da so machen. Wir werden das sicherlich auch hier im Bundestag weiter begleiten. Im Übrigen, wenn ihr euch da draußen fragt, wo wir das eigentlich alles nachlesen können, die Seite fragt den Staat, die übrigens eigentlich mal gegründet wurde, auch um Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz vor allem zu formulieren und Leuten dabei zu helfen, hat das wunderbar zusammengestellt. Sämtliche Papiere kann man auf dieser Seite in einer gut aufgearbeiteten Form nachlesen. Wir verlinken das auch nochmal in den Shownotes dieser Folge. Aber für heute war es das erstmal. Vielen Dank an Janzet Itzpina für die Redaktion. Vielen Dank an Daniel Fromm für die Produktion. Wie immer die Aufforderung, wenn ihr uns gut findet, diesen Podcast, liked uns, teilt uns auf sozialen Medien, empfiehlt uns weiter. Das hilft. Wenn ihr Geld übrig habt, sucht mal auf taz.de das Programm Taz zahle ich, unser freiwilliges Bezahlmodell. Auch das nutzt. Und wenn ihr Kritik, Anmerkungen, Lob für uns habt, dann schreibt uns an bundestalk@taz.de. Alles wird gelesen, nicht alles wird beantwortet. Das muss man ehrlicherweise zugeben. Das war's. Bis nächste Woche.
Schönes Wochenende. Vielen Dank.
Noch nicht. Moment.
So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.